Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Auch ich möchte euch noch einmal herzlich willkommen heißen an diesem Abend. Schön, dass ihr euch aufgemacht habt und dass wir miteinander auf Gottes Wort hören können. Der dänische Philosoph und Theologe Søren Kierkegaard hat folgende Episode erzählt. Es geschah in einem Theater, dass hinter den Kulissen Feuer ausbrach. Der Spaßmacher trat auf die Bühne, um das Publikum zu warnen. Man hielt es für einen Scherz und applaudierte. Er wiederholte die Warnung, man jubelte noch lauter. So denke ich, schreibt Kierkegaard, wird Jesus wiederkommen und die Welt untergehen unter dem allgemeinen Jubel derer, die das Ganze für einen Witz halten. Was Kierkegaard da erzählt hat, geht ja auf ein wirkliches Ereignis zurück. 1836 war in einem Theater in St. Petersburg ein Feuer ausgebrochen. Und weil niemand dem Spaßmacher glaubte, der Feuer, Feuer rief, kamen bei dem Brand zahlreiche Menschen ums Leben. So, denke ich, erzählt Kierkegaard, wird Jesus wiederkommen und die Welt untergehen unter dem allgemeinen Jubel derer, die das Ganze für einen Witz halten. Spätestens zu dem Zeitpunkt, wenn Jesus aus seiner Verborgenheit heraustritt, werden alle mitbekommen, das ist kein Witz, das ist Realität. Und hoffentlich, liebe Brüder und Schwestern, freuen wir uns auf diesen Tag, wenn Jesus wiederkommt. Und um die Wiederkunft Jesu und die Ereignisse dieser Zeit geht es im 2. Thessalonicher 2, die Verse 1 bis 12. Es geht also heute um den großen Verführer in dieser Dreierreihe, eine Trilogie der Macht. Ihr habt dort den Text. Paulus schreibt also an die Gemeinde in Thessalonich, was aber das Kommen unseres Herrn Jesus Christus angeht, und unsere Versammlung bei ihm, so bitten wir euch, dass ihr nicht so schnell wankend werdet in eurem Sinn und dass ihr euch nicht erschrecken lasst, weder durch eine Weissagung, noch durch ein Wort, noch durch einen Brief, die von uns sein sollen und behaupten, der Tag des Herrn sei schon da. Lasst euch von niemandem verführen, in keinerlei Weise. Denn zuvor muss der Abfall kommen und der Mensch des Frevels offenbart werden, der Sohn des Verderbens. Er ist der Widersacher, der sich erhebt über alles, was Gott oder Heiligtum heißt, sodass er sich in den Tempel Gottes setzt und vorgibt, er sei Gott. Erinnert ihr euch nicht, dass ich euch dies sagte, als ich noch bei euch war? Und jetzt wisst ihr, was ihn noch aufhält, bis er offenbart wird zu seiner Zeit. Denn das Geheimnis des Frevels ist bereits wirksam. Nur muss der, der es jetzt aufhält, erst hinweggetan werden. Und dann wird der Frevler offenbart werden. Ihn wird der Herr Jesus töten mit dem Hauch seines Mundes und wird ihm ein Ende machen durch seine Erscheinung, wenn er kommt. Der Frevler aber wird kommen durch das Wirken des Satans mit großer Kraft und lügenhaften Zeichen und Wundern und mit jeglicher Verführung zur Ungerechtigkeit bei denen, die verloren werden. Denn sie haben die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen, dass sie gerettet wurden. Und darum sendet ihnen Gott die Macht der Verführung, dass sie der Lüge glauben, auf das gerichtet werden alle, die der Wahrheit nicht glaubten, sondern Lust hatten an der Ungerechtigkeit. Soweit einmal der Bibeltext, der uns heute Abend unter diesem Thema der große Verführer leiten soll. Ich denke, dieser Text ist für die Gemeinde Jesu aktuell und richtungsweisend. Seht, von Anfang an hat Jesus seinen Jüngern klar und deutlich gesagt, wenn ich alles vorbereitet habe, komme ich zurück und werde euch zu mir holen, Das hat doch Jesus nicht nur so gesagt. Das wird doch eintreffen. Er bereitet alles für uns vor und dann holt er uns, damit ihr auch da seid, wo ich bin. Das ist das große Ziel für die Gemeinde Jesu. Nur noch mal als Erinnerung, es gibt verschiedene Ansichten zu diesem Thema, die Endzeit oder die letzte Zeit. Ich habe es mal grafisch so dargestellt. Seit Jesus in die himmlische Welt seines Vaters zurück ist, also in die verborgene, uns verborgene Welt Gottes, ist die Endzeit angebrochen. Der Jünger Johannes benennt sie in seinem Brief die letzte Stunde. Johannes schon in seinen Briefen schreibt er von der letzten Stunde. Und man könnte dieses auch als eine Zwischenzeit bezeichnen. Also die Zeit zwischen Himmelfahrt und dem zweiten Kommen Jesu. Ich nenne mal das erste Kommen Jesu als Kind in diese Welt und dann seine Verkündigung bis zur Himmelfahrt. Das erste Kommen, das zweite Kommen Jesu. Da kommt Jesus für seine Gemeinde. Und wenn Jesus dann noch einmal kommt, kommt er mit seiner Gemeinde, um die Welt zu richten. Also für seine Gemeinde, um genau das einzulösen, was er versprochen hat. Und dann kommt er noch einmal mit seiner Gemeinde. Und wir befinden uns in dieser Zwischenzeit, irgendwo auf diesem Strahl der Gemeinde. Wie lange Gemeinde noch auf dieser Welt sein wird, das wissen wir nicht. Albert Frey hat in einem Lied die Zwischenzeit so beschrieben: Zwischen Himmel und Erde ist ein Riss und ein Kampf zwischen Licht und Finsternis in dieser Zwischenzeit. Wir gehören zu dir und doch sind wir noch hier. Und das ist manchmal unser Problem. Schon zu Jesus gehören. Und ich wünsche uns allen, dass wir das so von Herzen sagen können. Ja, ich gehöre zu Jesus. Schon zu Jesus gehören. Und doch noch in dieser Welt. Und weil es dieses doch noch gibt, noch in dieser Welt, deshalb gibt es manche Probleme, Nöte und Anfechtungen. Deshalb reden wir darüber, dass es einen großen Verführer gibt, der uns von diesem Ziel wegbringen will, einmal für immer bei Jesus zu sein. Der Auferstandene, der gekreuzigte und auferstandene und wiederkommende Herr war ja das zentrale Thema in der apostolischen Verkündigung. Also ob man Paulus oder Petrus hernimmt, immer haben sie vom gekreuzigten, vom auferstandenen und wiederkommenden Herrn gesprochen. Sie lebten in einer ganz starken Naherwartung. Und dann sind die Christen in Thessalonich in eine tiefe Sinnkrise gekommen. Warum? Weil schon viele ihrer Brüder und Schwestern verstorben sind und Jesus ist immer noch nicht wiedergekommen. Und auf einmal wussten sie nicht, ja, was wird denn nun mit unseren Verstorbenen? Und da muss Paulus nochmal nachhaken und muss sagen, ihr müsst aufpassen, dass ihr nicht in eine falsche Erwartung kommt, weil es schon Leute gegeben hat in der Gemeinde, die haben gesagt, ha, ihr habt das verpasst. Die Wiederkunft Jesu ist schon durch. Ich habe mich für mich selber gefragt, würde mich denn das erschüttern, wenn ich jetzt wüsste, Jesus ist schon wiedergekommen und ich bin noch da? Was würde denn das für mein Leben bedeuten und für mich? Manche hatten schon solche Ängste. Man sei es im Traum gewesen, dass sie auf einmal gemerkt haben, sie sind als Einzige zurückgeblieben. Was wird dann mit uns? Also wie ist das mit der Wiederkunft Jesu? Falsche Erwartungen gab es, falsche Vorstellungen. Und diese relativ junge Gemeinde war deshalb viel oder sehr verunsichert. Aber eins haben sie gemacht. Sie haben dieses Thema Wiederkunft immerhin noch leidenschaftlich diskutiert. Ich vermisse es manchmal in unseren Gemeinschaften, in unseren Gemeinden, dass über die Wiederkunft Jesu überhaupt verkündigt wird. Paulus zeigt ihnen also, worauf es bei der Wiederkunft Jesu ankommt. Und darauf wollen auch wir einen Blick werfen. Paulus hat schon einmal im ersten Brief an die Thessalonicher das betont, dass Jesus wiederkommt. Und dort macht er diesen Hinweis, das, was er den Thessalonichern schreibt, 1. Thessalonicher 4, Vers 15, sagt oder schreibt er, denn mit einem Ausspruch des Herrn, mit einem Wort des Herrn
kann ich euch versichern, und dann bringt er Worte über die Wiederkunft. Also das, was Paulus hier bringt, ist nicht seine eigene Meinung. Ich finde das bei Paulus übrigens ganz stark, dass er fein säuberlich unterscheidet. Das ist meine Meinung, das ist mein Rat an euch, und das, was ich jetzt sage, das ist ein Wort des Herrn. Das unterscheidet Paulus. Und deshalb, was er hier über die Wiederkunft Jesu schreibt, ein Wort des Herrn. Und da lesen wir dann in 1. Thessalonicher 4, von Vers 16 an, denn der Herr selbst wird vom Himmel herabkommen, ein Kommando wird gerufen und die Stimme eines Engelfürsten und der Schall der Posaune Gottes werden zu hören sein. Dann werden zuerst die Menschen auferstehen, die im Glauben an Christus gestorben sind. Danach werden wir, die noch am Leben sind, mit ihnen zusammen in Wolken fortgerissen werden. Entrückt, schreibt Luther, zur Begegnung mit dem Herrn in der Luft. Und dann werden wir für immer bei Jesus sein. Damit sollt ihr euch gegenseitig trösten. Das ist also schon mal der Hinweis, wenn Paulus schreibt, ich habe euch das also schon mal geschrieben. Und jetzt geht er auf dieses Thema noch einmal ein. In unserem Bibeltext für heute Abend kam das Wort entrückt nicht vor. Hier gebraucht Paulus ein anderes Wort. Also nicht dieses abrupte fortgerissen werden, sondern hier nennt er im Vers 1, was aber das Kommen unseres Herrn Jesus Christus angeht und unsere Versammlung bei ihm oder die Vereinigung mit ihm, sich versammeln zu ihm hin, zusammengeführt werden. Das ist ein anderes Bild für Entrückung. Es ist der Aspekt der wunderbaren Zusammenführung. Da schimmert auch so ein Stück das Bild von Braut und Bräutigam durch, wie sie zusammengeführt werden, und das ist einfach nur noch Freude. Seine Gemeinde ist nach allen Verfolgungen und Verführungen am Ziel. Die Zwischenzeit ist jetzt zu Ende. Jetzt beginnt Hochzeit, Freudenzeit für die Gemeinde. Jesu Kommen wird mit dem Wort Parousia wiedergegeben. Das war damals ein feststehender Begriff für den offiziellen Besuch eines Kaisers in irgendeiner römischen Provinz. Da sprach man von Parousia und da wurde alles vorbereitet, um den Kaiser in allen Ehren zu empfangen. Und jetzt kommt Jesus, der König aller Könige. Und seine Gemeinde soll bereit sein für seine Parousia, für seine Ankunft. Nun ist Jesus nicht ein römischer Kaiser, der von ferne einmal seinen Untertanen so gönnerhaft zuwinkt und dann seine Straße weiterzieht. Nein, Jesus kommt, um die Seinen zusammenzuführen, um sie nach Hause zu bringen. Und ihr Lieben, das wollen wir bitte nicht aus dem Blick verlieren. Ja, es mag uns vieles in dieser Zeit und Welt beschäftigen. Es werden uns manche Sorgen machen, aber wir sollen bitte nicht vergessen, dass genau das Zielpunkt unseres Lebens ist, der Gemeinde Jesu. Wir werden mit Jesus zusammengeführt. Der zunehmende Sturm damals auch in Thessalonich der Verfolgung, um sich greifende falsche Lehren haben die Gemeinde verunsichert. Und da taucht eben auch diese ängstliche Frage mit auf, haben wir den Tag des Herrn etwa verpasst? Ist Jesus schon da gewesen und er hat uns zurückgelassen? Und diese Unsicherheit wird noch verstärkt durch das Auftreten falscher Lehrer. Und die sagen, wir haben eine Botschaft als Eingabe des Heiligen Geistes und berufen sich auf ein mündliches Wort oder eine schriftliche Äußerung des Paulus. Dass ihr euch nicht so schnell erschüttern lasst oder wankend werdet in eurem Sinn, in eurem Denken, in eurem Verständnis und dass ihr euch nicht erschrecken lasst, weder durch eine Weissagung, noch durch ein Wort, noch durch einen Brief, die von uns sein sollen und behaupten, also fälschlich behaupten, der Tag des Herrn sei schon da. Das ist immer schwierig, liebe Brüder und Schwestern, wenn sich welche darauf berufen, mir hat der Heilige Geist gezeigt und gesagt. Was will man gegen den Heiligen Geist sagen? Aber auch hier sieht man, es kann fälschlicherweise als Argument benutzt werden. Und Paulus sieht Christen vor sich, die sind sehr irritiert. Er möchte sie wieder zurechtbringen. Die sind aus der Fassung gebracht. Und nun will Paulus sie wieder in die richtige Form hineinbringen.
Ich denke, etwas, das für uns immer wieder gilt, bewahrt euch ein klares und nüchternes Denken. Lasst euch nicht in Angst und Schrecken versetzen.
Prüft auch bitte immer alles, was ihr in irgendwelcher Literatur findet oder in Predigten hört, wenn es um die Endzeit geht. Prüft auch das, was ich heute Abend sage. Weil es hier ganz schnell in Spekulationen kommen oder zu Spekulationen kommen kann.
Deshalb auch dieses klare und nüchterne Denken.
Wie viele Termine sind der Gemeinde Jesu schon verkündigt worden, wann Jesus wiederkommen sollte? Und? Die sind bisher alle verstrichen. Dann musste man sich Neues einfallen lassen. Musste irgendwie das rechtfertigen, dass es nicht ganz geklappt hat mit der Rechnerei. Und deshalb sollten wir hier sehr nüchtern vorgehen.
Was Gottes Wort nicht selbst uns klar und deutlich sagt, da sollten auch wir eine heilige Zurückhaltung üben.
Aber klare Worte findet Paulus, wenn es um das geht, was vor dem Kommen Jesu unbedingt und unabänderlich geschehen muss. Und da stehen wir wirklich unter einem göttlichen Muss. Und ich will es mal sehr zugespitzt sagen. Wir können Verfolgung und Verführung auch nicht einfach wegbeten. Versteht ihr? Es gibt Dinge, die müssen geschehen. Und diese beiden Aspekte, Verfolgung und Verführung, bekleiden die Gemeinde von Anfang an. Und es wird nicht eher aufhören, als die Gemeinde bei Jesus ist. Also das ist in dieser Zwischenzeit diese Bedrohung für die Gemeinde. Von innen die Verführung und von außen die Verfolgung. Und beides erlebten dann die Christen auch in Thessalonik. In den Endzeitreden Jesu warnt Jesus genauso wie auch dann später Paulus immer zuallererst, nicht vor der Verfolgung, sondern vor der Verführung. Lasst euch nicht verführen. Es werden viele kommen unter meinem Namen und sagen, ich bin Christus, und werden viele verführen. Das ist also diese ernsthafte Warnung, die uns begegnet. Und der Betrug, die Täuschung gehören wirklich hinein in diese Endzeit, in die Gemeindezeit. Und da warnt Paulus eindringlich, in keinerlei Weise, lasst euch auf nichts ein, wenn es um diesen verführerischen Geist geht. Und was eben noch geschehen muss und sich gar nicht gut anhört, dass zuvor der Abfall kommen muss. Im 2. Timotheusbrief finden wir ähnliche Worte des Paulus, wenn er die Endzeit beschreibt. Merkmale der Endzeit, 2. Timotheus 3, ab Vers 1, schreibt Paulus, du musst wissen, dass die Zeit vor dem Ende sehr schlimme Phasen haben wird. Die Menschen werden selbstsüchtig sein, geldgierig, großtuerisch und eingebildet. Sie werden Gott lästern, ihren Eltern nicht gehorchen und vor nichts mehr Ehrfurcht haben. Sie sind undankbar, lieblos und unversöhnlich. Sie werden ihre Mitmenschen verleumden und sich hemmungslos ausleben. Sie sind gewalttätig und hassen das Gute. Zu jedem Verrat sind sie bereit. Sie sind leichtsinnig und werden vom Hochmut verblendet. Sie leben nur für ihr Vergnügen und kümmern sich nicht um Gott. Sie geben sich zwar einen frommen Anschein, aber von der Kraft wahrer Gottesfurcht wollen sie nichts wissen. So beschreibt Paulus dann auch den Menschen in der Endzeit. Wenn man sich allein ein solches Bibelwort vor Augen hält, dann merkt man, wie aktuell das Wort Gottes ist. Wenn Paulus warnt, es muss zuvor der Abfall kommen, dann sehe ich zwei Richtungen im Blick auf Abfall. Einmal der Abfall derer, die zur Gemeinde gehören. Also ich kann als Christ auch diesen Weg des Glaubens verlassen. Hier ist für mich immer dieses aufrüttelnde Wort aus dem Johannesevangelium Kapitel 6, wo scharenweise die Jünger von Jesus weggehen. Aufgrund einer Rede, die ihnen nicht gefallen hat, dass nämlich Nachfolge auch Kreuzesnachfolge ist und Leid bedeutet. Und da verlassen ganz viele Jesus. Und dann steht Jesus vor seinen 12 Jüngern und sagt oder fragt, und ihr, wollt ihr auch weggehen? Ihr Lieben, das ist eine ganz ernst gemeinte Frage. Und die Frage macht mir immer wieder deutlich, die Tür zum Rückzug, die ist nicht verschlossen. Wir werden nicht wider unserem Willen bei Jesus gehalten. Es wird Jesus sehr schmerzen, wenn Menschen von ihm weggehen. Aber er ist nicht einer, der mit Gewalt zwingt und hält. Er will eine freigewollte und freigewählte Liebe in der Nachfolge. Und deshalb bleibt immer wieder diese Frage, ja, bleibe ich bei Jesus oder gehe ich weg, weil vielleicht die Kosten der Nachfolge zu hoch geworden sind. Und damit ist nicht nur die Kollekte am Ausgang gemeint. Die können wir noch erschwingen. Aber was ist, wenn es einmal an unser Leben geht? Bei Jesus bleiben oder weggehen? Also der Abfall auch derer, die zur Gemeinde gehören, sich aber haben auch in die Irre führen lassen und vielleicht dann von der Gemeinde sich trennen. Sie haben oder sie sind bewusst aus dem Bund Gottes ausgetreten. Das ist für mich diese eine Richtung Abfall, aber ich sehe diesen Abfall auch in der Welt. Abfall und Trennung von allem, was mit Gott, seinem Willen und seinen Geboten zu tun hat. Das äußert sich auch in zunehmenden Hass gegen Christen, dass Christen immer mehr gehasst werden. In Offenbarung 3, Vers 10, ein Gemeindebrief an die Gemeinde in Philadelphia: Weil du dich an meine Aufforderungen gehalten hast, standhaft zu bleiben, werde auch ich zu dir halten und dich bewahren, wenn die große Versuchung über die Welt hereinbricht. Auch da ist diese Warnung an die Gemeinde oder dieser Trost: Ich werde dich bewahren, wenn diese große Versuchung über die Welt, über die Menschheit hereinbricht. Jene Zeit, in der die ganze Menschheit den Mächten der Verführung ausgesetzt sein wird. Und liebe Geschwister, Verführungszeit haben wir ja nicht nur in Deutschland, dass vielleicht Christen in Deutschland oder Europa verführt werden. Rund um den Globus gibt es diesen großen Verführer, diese Macht, die dahinter steht, um Gemeinde zu verhindern. Nicht der Triumph der Kirche, der Gemeinde Jesu, nicht eine zunehmende Christianisierung der Welt liegt vor uns, sondern ein großer Abfall. So nüchtern sagt es uns die Bibel. Die Bibel spricht also gerade vom Gegenteil, dass es eine sehr schwere Wahrheit, die wir hier zu hören bekommen. Es könnte uns erschrocken und verzagt machen. Der große Abfall, ist das nicht scheinbar ein Triumph der Gottlosigkeit? Aber im Grunde bestätigt der Abfall ja die Wahrheit dieser Worte. Es ist wahr, was Jesus und auch was Paulus hier sagt. Der Abfall kommt, wir sehen es. Vielleicht ein kleines Beispiel dazu. Wir gleichen den Passagieren eines Schiffes. Der Kapitän hat ihnen vor der Reise schon gesagt, da war noch schönes Wetter, da war nichts von Stürmen. Aber er hat ihnen gesagt, kurz vor dem Ziel werden die Wellen nochmal hochgehen, wir werden stürmische Zeiten erleben, wir werden noch Unwetter zu durchfahren haben. Und wenn dann die finsteren Wolken aufsteigen und die Blitze zucken, der Sturm schauerlich heult, dann brauchen die Passagiere keine Angst zu haben, dass vielleicht der Kapitän vom Kurs abgekommen ist, die Kontrolle über sein Schiff verloren hat. Wenn sie diese Unwetter erleben, wenn sie durch diese Dunkelheit fahren, dann wissen sie ganz genau, wir sind kurz vor dem Ziel. Der Kapitän hat es uns gesagt, da schien noch die Sonne, da war ruhige See. Und jetzt wissen wir, hat recht gehabt. Aber wir kommen ans Ziel. Der Kapitän hat es vorausgesagt. Und deshalb denke ich, ja, die Zeiten können noch wesentlich schlimmer werden, als wir sie erlebt haben oder auch erleben. Aber am Ende der Kapitän, Jesus hat es uns vorausgesagt. Wir sind bald am Ziel. Aber bis wir eben am Ziel angekommen sind, haben wir es mit diesem Verführer zu tun. Von wem spricht Paulus? Im verlesenen Bibeltext wird diese Person oder dieser Mensch als der Mensch der Gesetzlosigkeit bezeichnet oder als Sohn des Verderbens und als Widersacher. Diese gleiche Macht wird in den Johannesbriefen als Antichrist bezeichnet. Übrigens hat diese Formulierung Antichrist nur der Johannes. In der Offenbarung wird diese Macht oder diese Person als Tier, als Bestie oder als Monster bezeichnet. Das Wort, was wir für Antichrist bei Johannes finden, ist also dieses Wider oder Gegen oder auch anstelle von. Dass es eine Macht gibt, eine Größe, die sich an die Stelle des wahren Messias setzen will. Als Ersatz von. Aber er kann am Ende machen, was er will. Es bleibt ein billiger Ersatz. Aber nicht zu unterschätzen in der Wirkung auf die Menschen. Der antichristliche Geist hat schon immer über diese Erde geweht. Ich erinnere noch mal an gestern, der Geist von Nimrod, die babylonischen Fußspuren. Also es ist immer dieser Geist in dieser Welt gewesen, gegen Gott zu rebellieren. Johannes schreibt, Kindlein, die letzte Stunde ist da. Und wie ihr gehört habt, dass der Wiederchrist kommt, so sind jetzt schon viele Wiederchristen oder Antichristlose in großer Anzahl aufgetreten. Vor 2000 Jahren etwa geschrieben, gab es schon diesen antichristlichen Geist. Und wenn man Antichrist in seiner letzten Person, so wie in der Bibel dann einmal beschrieben wird, sieht, dann hat er viele Vorläufer. Es gibt diese Etappenfiguren des Antichrists. Aber ich glaube, am Ende der Zeit wird diese Macht in einer Person, in einem ganz starken Mann, versuchen, den Platz des Messias einzunehmen. Und damit wird noch einmal die ganze Auflehnung gegen Gott ihren Höhepunkt erreichen. Ich mache mal ein paar Anstriche. Was kennzeichnet denn diese widergöttliche Macht, diesen Antichrist? Einmal, seine beiden Grundmotive sind ein maßloser Selbstverwirklichungsdrang und der Hass gegen Gott und seine Ordnungen. Das ist also ein Grundmotiv, eine Grundkennzeichnung dieser Macht. Er wird Gott lästern, seine Gebote auflösen und als großer Verführer Gottlosigkeit und Gesetzlosigkeit verbreiten. Noch einmal unser Text. Er ist der Widersacher oder der sich Widersetzende, der sich erhebt über alles, was Gott oder Heiligtum heißt. Und er tritt mit einem sich selbst vergötternden Herrschaftsanspruch auf. Er verlangt von allen Menschen unbedingte Gefolgschaft und Verehrung. Ich denke hier wieder an den chinesischen Präsident, ich denke an den nordkoreanischen. Sie verlangen göttliche Verehrung. Immer wieder versteigt sich der Mensch in diesen Irrsinn, er wäre Gott. Und es handelt sich um eine satanisch inspirierte Gestalt. Sie steht in Konkurrenz zum wahren Christus und dessen Königtum. Und noch einmal unser Text. Der Frevler aber wird kommen durch das Wirken oder durch die Wirksamkeit des Satans. Mit großer Kraft, mit großen Machttaten und mit lügenhaften Zeichen und Wundern. Er wird die Menschen mit Zeichen und Wundern verblenden. Und dieser personifizierte Antichrist wirft immer seine Schatten voraus. Ich mache es mal an dem Bild deutlich, ne? So ein Schatten. Also sein Schatten fällt auf jede Generation von Christen und dies in der jeweiligen aktuellen Abwandlung. Immer in der geschichtlichen Situation, die wir haben, fällt der Schatten dieses Antichrists. Ich mache es nur mal deutlich an zwei, drei Dingen. Im Koalitionsvertrag der jetzigen Regierung war zu lesen, wir werden das Institut der Verantwortungsgemeinschaft einführen. Ich weiß nicht, ob ihr das Wort schon mal gehört habt. Damit ist die Ehe gemeint. Das heißt aber jetzt Verantwortungsgemeinschaft. Und damit jenseits von Liebesbeziehungen oder der Ehe zwei oder mehr volljährige Personen ermöglichen, rechtlich füreinander Verantwortung zu übernehmen. Das ist das Konzept im Koalitionsvertrag. Also man lässt es offen, ob zwei oder mehrere Personen sozusagen in dieser Verantwortungsgemeinschaft leben wollen. Und damit ist genau das erreicht, was dieser widergöttliche Geist will. Es werden göttliche Ordnungen aufgelöst. Hinzu kommt, dass Ampelparteien sich darauf geeinigt haben, dass, wenn ein Kind in die Ehe zweier Frauen geboren wird, diese automatisch beide rechtliche Mütter des Kindes sind. Die Ehe soll ebenfalls nicht mehr ausschlaggebendes Kriterium bei der Adoption minderjähriger Kinder sein. Also hier geht es um die Ehe und damit auch um den Kern der Gesellschaft. Oder zum Wahlrecht: das aktive Wahlalter für die Wahl zum Bundestag und für das Europäische Parlament soll auf 16 Jahre gesenkt werden. Soweit ich jetzt informiert bin, aber ich will es nicht mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, ist das schon im Europäischen Parlament durch. Also dort ist schon die Möglichkeit, dass ab 16 gewählt werden kann. Ich sage es mal etwas sehr ungeschützt. Also Kinder entscheiden jetzt mit, wer regiert. Kinder entscheiden mit. Und da bin ich doch tatsächlich in Jesaja Kapitel 3 auf zwei Verse gestoßen, wo Gott sagt: und ich will ihnen Jünglinge zu Fürsten geben und Kinder sollen über sie herrschen. Kinder entscheiden, dürfen mitentscheiden, wer ein Volk regiert. Kinder sind Gebieter, heißt es dort weiter, meines Volkes, und Frauen herrschen über sie. Deine Leiter verführen dich und zerstören den Weg, den du gehen sollst. Also ich staune immer wieder neu, welche Aktualität das Wort Gottes hat. Der Antichrist wirft seine Schatten voraus, oder der Schatten fällt auf jede Generation. Immer in dieser jeweiligen aktuellen Abwandlung. Nun schreibt Paulus etwas, was diesen Widersacher, diese Macht, noch aufhält. Und jetzt wisst ihr, was ihn noch aufhält, bis er offenbar wird zu seiner Zeit. Denn das Geheimnis des Frevels ist bereits wirksam. Nur muss der, der ihn jetzt aufhält, erst hinweggetan werden. Ja, was hält den Widersacher auf? Die Thessalonicher wussten es. Wir wissen es nicht so ganz genau. Es gibt drei Überlegungen dazu, was den Widersacher aufhält. Einmal Regierungen und Gesetze, die das Böse eindämmen. Was immer wir auch an uns, in unserer Zeit und Welt an Einfluss des Bösen erleben. Ohne Gesetze, und es gibt noch Gesetze, die das etwas eindämmen, auch wenn da hier oder wenn die Dämme immer mehr aufweichen und brechen. Aber das könnte so etwas sein: Regierung und Gesetze dämmen das Böse ein. Oder der Dienst und die Tätigkeit der Gemeinde, der Verkündigung des Evangeliums, ist für viele auch mit so einem Punkt, wo das Böse noch zurückgehalten wird, wo es noch nicht vollkommen in diese Welt hineinbrechen kann, die Verkündigung der frohen Botschaft. Das andere wäre der Heilige Geist und seine Gemeinde. Eins ist klar: diese noch zurückhaltende Macht, die sich also als eine Barriere noch in dieser Welt darstellt gegen diesen großen Einfluss der Gesetzlosigkeit, kommt von Gott. Und wenn Gott die bewahrende Macht, die im Predigen und Hören seines Wortes wirksam ist, wegnimmt, wenn es das nicht mehr gibt, wird das, was jetzt schon immer wieder andeutungsweise so durchspricht, dieses Böse, dieses Geheimnis des Frevels, das wird dann offenkundig und noch mehr wirksam. Wir sollten deshalb nicht den Einfluss und die Wirksamkeit der Predigt und des Evangeliums vergessen. Noch immer haben wir die Möglichkeit. Und deshalb ist es wichtig, dass das Wort Gottes verkündigt wird. Dass wir nicht nur zu den Allerweltsthemen Stellung nehmen als Kirche, als Gemeinde Jesu, sondern klar das Wort Gottes verkündigen, weil das immer noch ein Mittel ist gegen diese Macht des Bösen. Aber auch das wird einmal weggenommen, was jetzt noch aufhält, bis er offenbar wird zu seiner Zeit. Hier steht übrigens im Griechischen für Zeit nicht das Wort Chronos, unsere messbare Zeit, sondern hier steht das Wort Kairos. Und das ist immer der von Gott gesetzte Zeitpunkt. Also auch Gott wird hier den richtigen Zeitpunkt setzen und bestimmen, wann das geschieht. Bei diesen Gedanken bin ich auf ein Wort von Dietrich Bonhoeffer gestoßen. Er schreibt über die Wichtigkeit und den Wert des verkündigten Gotteswortes. Denn nur der Staat, der bereit ist, auf das verkündigte Wort der Kirche zu hören, ist ein Rechtsstaat, hat es hineingeschrieben in die Zeit des Faschismus, der Nazis, Nazizeit, Dritte Reich. Bonhoeffer beurteilt die Lage des Abendlandes schon damals folgendermaßen: Das Abendland wird Christusfeindlich und es ist echter Verfall. Schuld daran trägt nach Bonhoeffers Verständnis vor allem die Kirche, die den Staat nicht mehr zum Hören auf das Wort Gottes zwingt, sondern sich mehr und mehr anbietet. Und wenn wir von Kirche reden, meine ich nicht nur unsere sächsische Landeskirche, die EKD in Deutschland, sondern es ist die Gemeinde Jesu, die in der Gefahr steht, sich dem Staat immer wieder anzubieten. Das mitzumachen, was der Staat im Grunde einfordert. Und wenn es bewusst gegen seine Gebote geht, dann gilt für uns Christen, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Also es gibt immer noch diese rote Linie und die sollten wir im Blick haben. In der letzten antichristlichen Verführung sind besonders die betroffen, die die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben. Und mit jeglicher Verführung zur Ungerechtigkeit bei denen, die verloren werden, denn sie haben die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen, dass sie gerettet würden. Kurz gesagt, die Wahrheit nicht angenommen. Jesus sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit. Sie haben Jesus nicht angenommen. Sie haben Jesus nicht angenommen. Er wollte sie ja retten, aber sie wollten sich nicht retten lassen. Und nun ist ihr Schicksal besiegelt. Auch sie werden zusammengeführt, aber nicht mit Jesus, sondern mit dem Antichrist, mit dem falschen Messias. Also ihre Schuld, sie haben den von Gott gesandten Retter abgelehnt. Deshalb sendet Gott ihnen die wirksame Kraft des Irrtums und der Lüge. Das ist jetzt ihr Verhängnis. Ihre Schuld, sie wollten ihn nicht. Und das Verhängnis jetzt haben sie keinen Heiland. Jetzt glauben sie der Lüge mehr als der Wahrheit. Interessant, dass auch so etwa im Groben Paulus im Römerbrief diesen Zusammenhang herstellt. Weil sie es nicht für wert hielten, Gott anzuerkennen, hat sie Gott auch dahingegeben, an ihren untauglich gewordenen Verstand. Das muss man sich überlegen, was da passiert. Wenn Gott Menschen dahingibt, sie einfach machen lässt, was sie in ihrem untauglichen Verstand sich ausgedacht haben. Oder der Epheserbrief, da lesen wir, ihr Verstand ist verfinstert und sie sind entfremdet dem Leben, das aus Gott ist. Und in dieser Entfremdung von Gott denkt sich der Mensch allen möglichen Blödsinn aus und alles, was irgendwie gegen Gott geht. Nun könnte man schon ganz erstaunt und besorgt fragen, wie kann Gott das eigentlich zulassen? Ist ja immer so unsere Frage, wenn das nicht ganz klappt. Wie kann Gott das zulassen? Wie kann er denn dulden, dass eine Menschheit so gegen ihn verführt wird und verblendet wird? Und jetzt muss ich euch eine ganz ernüchternde Antwort zumuten und geben. Gott lässt das nicht nur zu. Er will es so haben. Er ist die wirksame Kraft. Noch einmal unser Bibeltext. Und darum, deshalb sendet ihnen Gott die Macht der Verführung, dass sie der Lüge glauben. Also eine wirksame Kraft des Irrtums. Er schickt eine Kraft, die in die Irre führt. Und auch das sehe ich in beiderlei Richtungen. Wie viele werden in der Gemeinde Jesu heute in die falsche Richtung geführt? Wie viel Verirrung gibt es? Aber ich denke, es ist auch genau diese Verirrung in dieser Welt. Dass Gott sagt, ihr habt die Wahrheit nicht gewollt. Und nun verhänge ich das Gericht über die Wahrheitsverweigerer. Nur mal noch ein Wort von Bertolt Brecht, das kann man in viele Richtungen mithören. Wer die Wahrheit nicht kennt, ist ein Dummkopf. Wer die Wahrheit zur Lüge erklärt, ist ein Verbrecher. Und jetzt überlegt mal, wie viele Informationen wir so bekommen haben, wo sich im Nachhinein herausgestellt hat, es war eine Lüge. Was sind das denn dann für Leute, die das verbreiten? Laut Brecht. Aber wenn Gott das Gericht über die Wahrheitsverweigerer verhängt, dann darf man auch eins heute noch Gott sei Dank sagen. Es ist noch nicht zu spät. Denn die Endzeit ist ja nicht nur Verfolgungs- und Verführungszeit. Endzeit ist immer noch Verkündigungszeit. Nämlich Verkündigung des Evangeliums. Die Verkündigung, lasst euch erretten aus diesem verkehrten Geschlecht. Lasst euch versöhnen mit Gott. Kehrt um von euren falschen Wegen. Diese Botschaft, die wird noch verkündigt, der Ruf der Einladung, dass Jesus zu denen gekommen ist, die auf falschen Wegen unterwegs sind. Er will sie von ihrer Sünde retten und erlösen. Er will sie ins ewige Vaterhaus führen. Und dabei behandelt uns Gott als verantwortliche Menschen. Er drückt uns keine Entscheidung auf. Ich weiß, das ist so ein Stück ein zweischneidiges Schwert. Denn wenn Gott den Glauben nicht schenkt, kann keiner zum Glauben kommen. Aber ich kann eben den geschenkten Glauben auch abweisen und sagen, ich will es nicht. Wir treffen selber die Entscheidung. Diese Verantwortung, die wir haben, macht unser Leben auch so wertvoll. Wir sind in den Augen Gottes nicht nur Marionetten. Ich denke, als Marionetten behandeln uns andere Mächte, aber nicht der lebendige Gott. Er sieht in uns diesen Wert auch von Menschen, die eigenverantwortlich sich für oder gegen ihn entscheiden können. Gott manipuliert uns nicht. Er benutzt keine undurchschaubaren Techniken, um seine Ziele zu erreichen. Sein Wort ist klar. Der große Verführer, der Antichrist, und damit möchte ich dann so zum Ende hinkommen, bedient sich der Manipulation. Es gibt ein interessantes Papier von einem amerikanischen Wissenschaftler. Er hat 10 Strategien aufgestellt im Blick auf Manipulation. Ich nenne euch nur mal einige und ihr denkt das bitte so etwas weiter. Zunächst einmal geht er davon aus, wie kann es sein, dass wir über so viele Informationen verfügen, aber so wenig wissen. Wir werden ja täglich überflutet mit Informationen. So viel, dass wir sie gar nicht mehr verarbeiten können. Also vieles fällt rechts und links einfach weg. Aber wir wissen oft wenig. Wir haben die Informationsflut, aber wissen wenig. Und dann kommt er also zu den Erklärungen der Manipulation. Das Erste, was er mit nennt, kehre die Aufmerksamkeit um. Und er schreibt, diese Art der Manipulation besteht darin, die Aufmerksamkeit des Publikums auf irrelevante und banale Themen zu lenken. Überlegt mal, was ist denn wirklich wichtig an Informationen oder Nachrichten, die ihr bekommt? Wie war das denn, wenn ich nochmal daran erinnern darf, die ständig jeden Tag fast mantramäßig wiederholten Corona-Zahlen? Der Mensch hat gar nicht anderes mehr denken können. Die ganze Klimadiskussion. Wir werden auf Dinge verwiesen, um von eigentlichen, ganz anderen Themen abgelenkt zu werden. Also die Aufmerksamkeit umkehren, die Menschen abzulenken, man muss sie nur mit genügend Informationen vollstopfen, weil dann in diesem Überfluss der Informationen der Mensch zum Eigentlichen nicht mehr durchdringt. Stufe Änderungen ab ist auch so eine Art, und zwar besteht sie darin, nach und nach Maßnahmen in die Tat umzusetzen, sodass sie praktisch unbemerkt geblieben sind. Während der ganzen Corona-Zeit, und das geschieht aber immer, werden im Bundestag Gesetze verabschiedet, die kriegt gar keiner mehr mit. Weil wir mit anderen Informationen so überflutet sind und weil wir dann meinen, das ist ja alles richtig. Nur noch mal die ganze Sache mit der Maskenpflicht und mit der Impfpflicht. Der Mensch gewöhnt sich auch an Maßnahmen, wenn sie ihm oft genug gesagt werden. Der Mensch gewöhnt sich dran. Und wir würden uns auch an vieles andere gewöhnen. Auch an eine zunehmende Gottlosigkeit in unserem Volk. Es muss den Menschen nur immer wieder gesagt werden. Oder konzentriere dich auf Emotionen, auf Gefühle und nicht auf Reflexionen. Also Botschaften, die von ganz oben kommen, seien nicht für den reflektierenden Verstand der Menschen gedacht. Du sollst da nicht weiter nachdenken, warum das so ist. Durch sie sollen vor allen Dingen Emotionen ausgelöst werden. In der Kommunikationspsychologie weiß man, dass keine Information, keine Nachricht ohne emotionalen Anteil existiert. Also im Grunde wollen Nachrichten und Informationen reine Fakten weitergeben. Aber das funktioniert nicht. Immer sollen beim Hörer oder Leser soll der Hörer oder Leser bei seinen Emotionen gepackt werden. Und jetzt frage ich euch, was ist heute die größte Emotion, die Nachrichten und Informationen bei Menschen auslösen? Was ist die größte Emotion? Die Angst. Es wird Angst gemacht, permanent. Da könnt ihr ganz viele Beispiele hernehmen, wo das immer wieder erlebt wird. Dass man fast den Eindruck hat, man hat ja schon ein Angstministerium geschaffen. Man hat einen Sprecher dafür, der immer wieder versucht, Panik zu machen und Angst auszulösen. Es werden immer wieder Katastrophen uns Menschen vor Augen gehalten. Man packt den Menschen bei der Angst. Und Angst wird verstärkt durch Panikmache und durch Drohbotschaften. Also wenn ihr das nicht, dann werden immer wieder Schuldige gesucht. Und wisst ihr, wenn das Gefühl der Angst immer mehr verstärkt wird im Menschen, dann ist er auch offen für alle Lösungen, was diese Angst nämlich beseitigen könnte. Und dann macht er alles mit. Am Ende bin ich überzeugt, der Mensch läuft jedem Führer hinterher, wenn er den Eindruck hat, hier werde ich aus meiner Angst herausgeführt. Das ist die Gefahr bei den heutigen Informationen auch. Man packt den Menschen bei der Angst. Und wandle Widerstand in das Gefühl des schlechten Gewissens um. Das haben einige erlebt, die vielleicht nicht ganz alles so mitgemacht haben, wie es die Regierung in den letzten Jahren so wollte. Und dann kriegt man ganz schlechtes Gewissen. Du bist immer noch nicht geimpft und du siehst das alles noch ein bisschen anders. Das ist dann das Problem. Man ist schuld an all dem, was dann läuft. Man bezieht es sich auf sich selber. Ich nenne das nur mal noch, weil das auch die Strategien des Antichrists sind, die Manipulation. Und da hinein wirkt er auch in unsere Zeit und Gesellschaft. Also unverkennbar, denke ich, die Spuren des antichristlichen Geistes in dieser Welt, dieser große Verführer. Was sollen wir tun? Wir müssen uns der doppelten Bedrohung sowohl von innen wie von außen bewusst sein. Ich bringe es mal mit dem Wort, wir müssen endzeitfest werden. Wir müssen uns wirklich in unserem Glauben nicht beirren lassen. Und unser Glaube ist und bleibt ganz schlicht der Glaube an das Wort. Glaube an das Wort. Wir vertrauen dem Wort der Bibel. Das ist für mich eine ganz entscheidende Hilfe in dieser Zeit. Also nicht Resignation und Verzagtheit, sondern eine ganz getroste Gewissheit. Ein unerschütterliches Vertrauen zu Jesus. Darin müssen wir uns einfach bestärken, in aller Verkündigung, in allen Gesprächen. Es reicht nicht nur aus, wenn wir über Regierung schimpfen, wenn wir über Maßnahmen vielleicht schimpfen, die wir nicht so richtig haben. Das reicht am Ende nicht aus. Wir können es benennen, wir können es auch mal Luft machen, unseren Ärger rauslassen. Aber im Grunde sollten wir uns ermutigen in einem unerschütterlichen Vertrauen zu Jesus. Darin liegt unsere Stärke und unsere Kraft. Und das ist auch die angemessene Haltung der Gemeinde Jesu in allen endzeitlichen Nöten. Das bedeutet also zum einen alle antichristlichen Verführungen ideologischer, spiritueller oder auch theologischer Art rechtzeitig zu erkennen. Manches kommt ganz fein und elegant daher. Wir müssen es abweisen, wenn es nicht klar und eindeutig der Gesamtbotschaft der Bibel entspricht. Es bedeutet zum anderen, wir müssen uns auch auf Verfolgung einstellen. Und da, wo sie unausweichlich wird, bereitwillig Leiden für Christus anzunehmen. Auch das schreibt Paulus dann im Thessalonischer Brief an der anderen Stelle. Die Bedrängnisse müssen kommen. Ich sage es manchmal gern mit den Worten, wer Kind Gottes geworden ist, dem ist das Leid und die Bedrängnis mit in die Wiege gelegt. Es gehört mit zu unserer Existenz als Christen in dieser Welt, dass wir zu leiden haben in unterschiedlicher Form. Und solches Leiden ist nicht etwas Absonderliches, sondern eher das Normale. Auch das Verfolgtwerden um Jesu Willen. Ohne diese Aussicht auf den wiederkommenden Herrn ist christliches Leben ohne Sinn und Ziel. Und deshalb brauchen wir diese Verkündigung und diese Botschaft, Jesus kommt wieder. Richtet euch darauf ein und freut euch von ganzem Herzen, dass es diese Zukunft ist, die wir haben, diese Hoffnung, die uns wirklich auch am Leben erhält. Ich schließe mit dem Wort aus 1. Johannes 4, Vers 4. Ihr gehört zu Gott, liebe Kinder, und habt diese Lügenpropheten besiegt, weil der, der in euch lebt, stärker ist als der in der Welt. Und darauf lasst uns vertrauen, dass der Christus, der in euch lebt, der gekreuzigte und Auferstandene, stärker ist als alle Macht in dieser Welt. Ich möchte mit euch beten. Ach Herr Jesus, wir können so froh und dankbar sein, dass wir in dieser Welt eben nicht allein gelassen sind, sondern dass du uns deine Nähe zugesagt hast. Ja, wirklich alle Tage, egal wie sie uns gestalten, wie sie sich uns gestalten, du bist da. Ach, das vergessen wir oft. Dann hören wir die Nachrichten, bekommen die verschiedenen Informationen und werden manchmal auch ganz schön durchgerüttelt durch das, was wir so hören und erleben. Herr, wir wollen unser Vertrauen immer wieder auf dich setzen, wollen dir zutrauen, dass du die Deinen durchbringst. Ob das in den schwierigen Beziehungen im Miteinander manchmal ist oder auch in der Berufswelt, wo wir auch als Christen dann vielleicht angegriffen werden. Herr, du kennst die verschiedenen Situationen, in denen wir leben und wo oftmals Christsein nicht so einfach ist. Wir danken dir, dass du da bist. Und hilf uns allen miteinander, dass wir deine Hand nicht loslassen, dass wir dir vertrauen, uns führen lassen an das große Ziel, das du uns verheißen hast. Wir wollen gemeinsam beten, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.